Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Im 15. Jahrhundert nichts.
So, ja, kommen Sie ruhig näher, wenn Sie Interesse haben an Hörbüchern und im Speziellen an Kinderhörbüchern, an Sachhörbüchern. Und einige sind schon da, einige haben es vielleicht im Programm entdeckt. Einige kommen vielleicht dazu, weil sie jetzt meine Stimme hören. Ich weiß es nicht. Würde mich freuen, wenn Sie Lust hätten auf sehr schöne Produktionen für Kinder. Mein Name ist René Wagner und ich stelle Ihnen mal ganz kurz meine Gäste vor. Ich fange einfach mal von meiner Seite aus links an. Das ist die Monika Röth. Ja, von Audiobooks.at und auch vom Audiamo, einer Hörbuchhandlung. Die gibt's in Berlin und in Wien. Dort bekommen Sie nur Hörbücher, also Lesungen, Hörspiele, inszenierte Lesungen, Features, alles, was es das so gibt im Bereich Hörbuch, bekommen Sie dort. Dann Theresia Singer von Headroom, ein ja preisgekrönter Kinderhörbuchverlag, kann man so sagen, oder? Wir gehen nachher mal in Medias Res. Und Birgit Tetzner von Ultramar Media, noch nicht so lange da, was den Kinderhörbuchverlag betrifft, aber auch mit sehr schönen, mehreren schönen Kinderproduktionen mittlerweile. Und wir sprechen darüber, ja, wer hört, weiß mehr. Wir sprechen über Sachhörbücher für Kinder. Ich muss ein bisschen improvisieren, immer die Sache mit dem Zeitverzug und mit der Technik, aber jetzt kommen wir so langsam rein. Als Kleinen, na, ja, so, zu Beginn etwas. Wir wollen nämlich darüber sprechen, was braucht ein gutes Hörbuch, was braucht ein gutes Kinderhörbuch. Spielen wir etwas vor von der Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Die hat nämlich mal in einem Interview etwas gesagt. Haha, das habe ich prompt hier nicht reinkopiert. Moment, da haben wir's.
Ich liebe Hörbücher. Also sie haben mir schon Stunden und Stunden von öder Zeichenroutine versüßt. Also ich höre sehr viel Hörbuch und ich suche auch selbst die Sprecher meist mit aus oder nehme es eben selber auf. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan des gesprochenen Vorlesens, weil ich finde, das ist eigentlich so die ursprünglichste Art des Erzählens. Weil der Klang der Sprache einfach dabei ist. Denn im Buch ist das der einzige Nachteil des Buches, ist halt der, dass die Sprache man selber zum Klingen bringen muss und die wenigsten setzen sich hin und lesen sich laut vor. Sodass ich finde, dass es eigentlich immer noch was dazukommt, wenn man dann eine menschliche Stimme dazu hört.
Ja, also die Buchautorin muss ja ihre Geschichten zu Papier bringen, damit sie sich verbreiten. Wir können uns ja heute nicht mehr ins Lagerfeuer setzen und erzählen. Aber ich finde, das Hörbuch ist für mich also genauso wichtig. Wenn ich mir vorstelle, die Kinder liegen da auf dem Bett oder malen was und hören dabei, wie ihnen die Geschichte erzählt wird, dann ist das für mich gleichwertig mit dem Vorlesen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ketzerisch, aber ich denke, das ist so.
Theresia, ist das immer ein bisschen ketzerisch, wenn man sagt, das Hörbuch ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das Buch? Kann man das überhaupt vergleichen?
Also das darf man als Hörbuchproduzentin natürlich nur unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann beides verstehen. Ich kann jemanden verstehen, der nur liest, und ich kann jemanden verstehen, der sagt, ich höre es am liebsten. Beim Hören hat man wirklich einen großen Vorteil. Man kann halt tiefer in eine Welt eintauchen, die einem schon so ein bisschen vorgegeben wurde durch die Stimmen, durch Geräusche, durch Musiken. Und man ist sehr viel näher, emotional näher dran an dem Werk, als wenn man es liest. Aber ich will hier keinen vom Lesen vertreiben. Ich lese und höre gleichzeitig. Beides mache ich.
Das sind auch mittlerweile eigentlich die meisten. Es gibt ja nicht den Hörbuchhörer und den Bücherleser, sondern eigentlich gibt es ja immer mehr, die auch Hörbücher hören, die sonst Bücher lesen und umgekehrt. Na, da wollen wir jetzt eigentlich keinen Unterschied machen.
Genau. Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, dass Hörbuchhören auch zum Lesen animieren kann. Auch das ist der Fall. Das haben wir ganz häufig bei den bei unserer Reihe, dass wir hinterher hören, ich fand das so toll und so spannend, wollte noch mehr erfahren und habe mir dann ein Buch gekauft, um mich tiefer noch zu informieren. Auch das geht.
Bei dir gibt es sogar noch den Spezialfall, über den wir nachher sprechen. Stichwort Gerstenberg. Ja, machen wir gleich. Okay. Habe ich witzigerweise vorher noch gar nicht dran gedacht. Aber jetzt hast du mir ein Stichwort gegeben. Wunderbar. Birge, an dich die Frage, an euch alle natürlich, weil wir wollen uns so langsam dem Thema nähern. Wann sind denn Hörbücher eigentlich wirklich gut? Ist schwierig, jetzt so einfach mal eben so zu beantworten, aber was gehört alles dazu?
Ich finde, was Frau Singer eben auch schon gesagt hat, die Stimmauswahl ist ganz wichtig. Also man schafft mit der Stimme einfach schon eine bestimmte Nähe. Das ist ganz, und ich finde, so wie wir es beide ja machen, sind eben auch Geräusche, Musik, die Spannung erzeugen, die nochmal den Text vielleicht gliedern, die ihn in gewisser Weise auch aufbereiten. Sowas finde ich auch unheimlich wichtig, was einem gerade bei Sachhörbüchern, weil wir über Sachhörbücher sprechen, vielleicht auch bei sehr komplexen Themen, wo man sich jetzt ans Buch vielleicht nicht unbedingt dran trauen würde, dann aber durch eine schöne Aufbereitung den Einstieg erleichtert. Und da habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass man vielleicht dann, wenn man es in einem Hörbuch als schön erlebt hat oder schön rezipiert hat, dass man sich dann doch ein Buch auch kauft und nochmal genauer nachliest und nochmal in die Tiefe geht.
Magst du direkt? Okay.
Ich würde noch gerne eine Sache dazu sagen. Ich finde, man kann es ganz bei Kindern zumindest sehr, sehr leicht behaupten, wenn Kinder nach einer Minute das Hörbuch nicht abschalten, dann muss es gut sein. So
einfach. Bei Erwachsenen sind es 2 Minuten? Oder?
Das ist wirklich ein Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist viel schwieriger für Kinder zu produzieren, weil Kinder sind gnadenlos. Wenn es nach einer Minute nicht gut ist, schalten die es ab und packen es auch nicht wieder an. Während wir Erwachsene doch sagen, naja, aber jeder sagt doch, das muss doch toll sein. Also ich höre nochmal so 30 bis 60 Minuten weiter und denke, lass mich dann irgendwie doch überzeugen, gewöhne mich vielleicht auch an einen schlechten Sprecher irgendwann mal. Da sind Kinder viel gnadenloser und viel ehrlicher.
Monika, wie ist das bei dir? Du siehst das ja tatsächlich noch aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil du bist blind. Du achtest viel mehr wahrscheinlich noch auf Details beim Hören.
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, immer wie die Birge sagt, es muss die Stimme zu dem Thema passen. Es muss eine gute Stimme sein, man muss reingezogen werden. Und bei den Hörspielen ist es überhaupt dann ganz, ganz wichtig, dass die Stimmen auch zusammenpassen und was Birge und Theresia wunderbar machen, dass die Stimmen auch unterscheidbar sind, wirklich sehr gut unterscheidbar sind, dass sie nicht gleich klingen. Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil ich ja nur auf die Stimmen gehe.
Das hat man tatsächlich öfters noch, ne? Dass man manchmal so das Gefühl hat, spricht da jetzt ein und derselbe oder zwei verschiedene?
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich gut unterscheidbar sind, dass man dann wirklich in das Hörspiel reingezogen wird.
Okay, noch ein Aspekt, wann Hörbücher... Hörbücher allgemein?
Ich wollte an Monika anschließen bei den 2 Stimmen. Manchmal ist es tatsächlich, wir haben ja oft auch Dialoge, und manchmal ist es tatsächlich so, dass die während der Aufnahmen sich dann aber aneinander angleichen während des Gesprächs und man dann von der Regie aus sagen muss, ihr werdet euch jetzt gerade sehr ähnlich. Also achtet darauf, dass ihr 2 verschiedene Charaktere seid und da nochmal so euch ein bisschen unterscheidet auch. Also es passiert manchmal während der Aufnahmen ganz automatisch.
Klar. Da ist halt auch wichtig, dass dann die Regie wirklich gute Arbeit leistet, dass das zusammenpasst.
Absolut, ja.
Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Schritt. Was machen denn Kinderhörbücher noch besser? Also die legen sozusagen, habe ich so das Gefühl, noch eine Schippe drauf. Kann man jetzt nicht durch die Bank sagen, da gibt es auch schlechte Produktionen, aber doch, die meisten, da merkt man, die produzieren mit Herzblut für Kinder.
Aus eben dem Grund, weil man genau weiß, wenn man nicht mit Herzblut produziert, wird man auch keine Hörbücher verkaufen. Das ist so. Nur mal so ein paar Zahlen zum Hörbuchmarkt. Wenn man so durch die Hallen geht, sieht man sehr, sehr, sehr viele Erwachsenen-Hörbuchverlage. Die Verkäufe der Hörbücher, 60% aller verkauften Hörbücher sind Kinderhörbücher. Das muss man nochmal so in Relation sagen. Und das heißt, wir haben eine große Verantwortung, auch den Kindern von vornherein gute Qualität zu bieten und zu liefern, weil wir erziehen die zu unseren späteren Hörern, die vielleicht dann erwachsene Hörbücher weiterhören. Und da muss man schon sehr, sehr genau arbeiten. Aber das wissen die meisten. Also wenn man sich so die ganzen Hörbuchverlage anguckt, der Kaufhild zum Beispiel, die lieben das. Die lieben wirklich ihre Hörbuchbücher zu machen, egal ob es Lesungen sind, ob es Feature sind oder ob es Hörspiele sind. Da sind Menschen, die wirklich dafür brennen.
Dirk Haufels ist ein Stichwort, war früher Programmleiter, glaube ich, von Patmos, ne?
Ja, genau, Programmleiter, ja genau, ist jetzt bei Sauerländer Audio im Argon-Verbund mit und produziert.
Stellvertretend für ganz viele, die das mit Herzblut machen.
Für ganz viele, für die Hörcompany, für die Ute von Seeigel, für
Edition Eagle Seeigel, Records.
Wir wollen so
Uccello, ja, Eagle ja. Records, Jumbo, ja. Oettinger.
Ja, genau.
Okay. Ein Glück, dass mir ein paar eingefallen sind. Okay. Ja, ich habe mal ein bisschen was zusammengefasst. Das ist jetzt für euch schwierig zu sehen, aber ich habe das so zusammengefasst mit den Stichworten. Bei Kinderhörbüchern liegt die Qualitätsmesslatte noch ein bisschen höher. Das heißt nicht, dass man bei Erwachsenenhörbüchern schludern darf. Aber du hast schon gesagt, als Erwachsenenhörer, da verzeiht man schneller vielleicht mal so die eine oder andere Stimme, die sich erst warm reden, warm sprechen muss vielleicht. Produzenten treiben einen großen Aufwand. Dann müsst ihr sicherlich noch ein Stück mehr planen bei der Konzeption, also für die Konzeption überhaupt, was mache ich da? Die Umsetzung, habe ich das Gefühl, ist auch immer ein Stück bildhafter. Würdet ihr das unterschreiben?
Auf jeden Fall. Ich glaube mal, ich sage immer zu den Sprechern schon, wenn die zu uns kommen und für Kinder ein Feature aufnehmen, die sind oft so konzipiert, dass auch Erwachsene sie hören könnten. Das heißt, wenn man den Text liest, würde man jetzt auch als Sprecher nicht unbedingt davon ausgehen, dass man für Kinder was produziert. Deswegen muss man sie schon anleiten und sagen, du kannst emotionaler rangehen. Geh ein bisschen, mach nicht den Rundfunkton, den man so kennt, so ganz sachlich und strikt, sondern erzähl es, als würdest du wirklich ein Kind vor dir haben, dem du eine tolle Geschichte erzählst. Da geht man schon anders vor. Wenn ich das gleiche Feature wirklich nur für Erwachsene produzieren würde, würde ich anders produzieren, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass wir jetzt kindisch produzieren, aber wir zeigen ein bisschen mehr Emotionalität, weil man einfach weiß, dass man emotional viel besser Wissen aufnehmen kann, wenn man sie mit allen Sinnen aufnimmt, wenn man dabei ist und wenn man sie nur so strikt erzählt bekommt. Man kennt es aus schlechten Schulveranstaltungen, Schulklassen, Vorträgen, dann bleibt das nicht haften. Wenn man mit Emotionalität erzählt, dann bleibt dieses Wissen wirklich haften. Also da haben wir sehr viele Beispiele. Wir kriegen immer Dankes-E-Mails von ganz vielen Eltern und auch Kindern.
Du kannst ruhig von der ersten Fanpost erzählen, die ihr damals bekommen habt. Das war, glaube ich, war das Britney Spears oder war das Madonna?
Das war Madonna, genau. Ja. Endlich nicht mehr Madonna im Autoradio, sondern endlich tolle Unterhaltung, genau. Das war ein Ende mit Madonna und Britney Spears. Das war wirklich ein Hilferuf, also ein Ausruf der Entzückung von Eltern.
Monika, jetzt hat die Theresia sehr viel erklärt sozusagen, was zur Qualität gehört. Hörst du das, weil du vielleicht nicht siehst? Also hörst du das? Oder welches Hörspiel, welche Lesung für Kinder hast du noch so im Ohr letzten Mal?
Das letzte Mal war von der Theresia, der Walt Disney Hörspiel. Das war wunderbar. Also das haben wir im Auto gehört und wir waren froh, dass die Strecke dann so lang gedauert hat, dass wir das komplett hören können, weil es wirklich wunderbar produziert ist, mit Hörspielelementen, mit Beziehung, Einbeziehung, jetzt sozusagen wie die Comiczeichner das heute machen, bisschen eben sozusagen heute und das Leben beleuchtet, ist also wunderbar gemacht. Also das fasziniert von der ersten Minute an.
Wobei man ja sagen muss, ihr habt ja dann in dem Moment ja kein Kind an Bord. Ihr habt das als Erwachsene gehört.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir lieben die Reihe und das weiß ich auch von unseren Kunden, dass die sehr viele auch eben die Erwachsene das mithören mit den Kindern und sehr viel daraus auch lernen aus diesen Hörspielen, aus diesen Features.
Ich würde noch gern zur Umsetzung auch sagen, dass wir klar mehr mit Emotionen auch arbeiten bei Kindern und ich glaube, wir müssen auch mehr Bilder erzeugen. Bei Erwachsenen kann man einfach schon voraussetzen, dass die wissen, wie Guatemala oder wie ein Regenwald oder wie es irgendwo auf der Welt aussieht. Bei Kindern muss man noch viel mehr so beschreibend und auch diese Bilder einfach schaffen. Und je begeisterter die Rolle im Hörspiel ist, desto begeisterter ist natürlich auch dann der Zuhörer, weil das auch ansteckt. Und ich kann noch eine andere Episode erzählen ich komme ja auch aus dem Audioguide-Bereich, also weil im Hörspielbereich wird ja selten das gleiche Thema für Erwachsene und für Kinder aufbereitet, im Museum aber wohl doch. Und wir machen ganz oft die Erfahrung, dass die Erwachsenen sich eher die Kinderführungen auswählen, weil die einfach mit mehr Emotionen dabei sind, mit mehr Beschreibungen.
Die ist nicht so trocken.
Genau. Könnte man auch so sagen, man kann ja auch davon ausgehen, dass Erwachsene vielleicht genervt sind von diesem, dass die eher das Trockene wohl wollen, aber dem ist nicht so. Also wir machen eher die andere Erfahrung.
Oder ich habe in dem Bereich auch ein bisschen was schon gemacht, es ist eher vielleicht auch so, dass man dann auch als Erwachsene den einfacheren Zugang hat zu diesem vielleicht oft komplexen Gebäude, was man sich anschaut oder wie auch immer. Ne? Ist also einfach die All-Age-Version.
Wirklich, also und auch wie Monika sagt, es ist auch wirklich, muss nicht immer nur für die Kinder sein. Die Erwachsenen hören es echt auch gerne.
Als Fazit dieses Blogs habe ich darunter geschrieben, ein gutes Kinderhörbuch ist immer auch ein gutes Hörbuch für Erwachsene. Würdet ihr das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall, ganz auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Okay, haben wir es geklärt.
Auf jeden Fall.
Also schon so im Sinne von auf jeden Fall. Okay, also wir haben über gute Hörbücher gesprochen, wir haben über gute Kinderhörbücher gesprochen und deswegen komme ich jetzt zu dem Punkt, sind dann Sachhörbücher quasi die Königsklasse?
Ja, es ist, ich sage jetzt mal, es ist etwas schwieriger. Wenn man Wissen vermitteln will, hat man ja meistens keine Vorlage, man hat keine Buchvorlage, aus der man ein Hörspiel macht, sondern wir engagieren Autoren, die für uns die Texte schreiben und zwar schon fürs Hören schreiben. Und das ist ja halt der Unterschied. Ein Text, der für ein Buch geschrieben ist, ist ganz anders, ist sperriger, wenn man den so 1:1 übersetzen würde. Das geht gar nicht. Also man hat ganz andere Satzstrukturen. Man hat teilweise auch gar keine Sätze, sondern Halbsätze, die man im Hörbuch super verwenden kann. Das würden wir jetzt umgekehrt dahin gehen und sagen, wir machen daraus ein Buch, müssen es wieder bearbeiten, weil man das so nicht lesen kann.
Naja, wir reden ja über das gesprochene Wort.
Genau.
Und das ist ja nun mal anders.
Genau, es ist halt anders und es geht, das Gesprochen, es muss halt so geschrieben sein, dass es wirklich schnell ins Ohr geht. Also man kann sich das vorstellen, so ein Satz mit 23 Nebensätzen, irgendwie verschachtelt, der dann über 20 Zeilen geht, das kommt im Hörbuch nicht vor, überhaupt nicht. Und das, finde ich, ist auch noch eine kleine Schwierigkeit, wenn man das für Kinder macht, Sachbücher für Kinder macht, diese komplexen Themen so zu beschreiben, dass man kein Fremdwort benutzt. Das ist fast schon unmöglich, aber wir versuchen es wirklich so hinzubekommen. Also insofern ist das schon eine Königsklasse, immer das zu umgehen, was man als erwachsener Mensch natürlich automatisch parat hat, dass man alles erklärt in Fremdworten mit viel Disziplin und so weiter. Da muss man erstmal sagen, ja, okay, ein Sechsjähriger hat aber keine Ahnung, was Disziplin ist meistens. Andere Fremdworte, also so das versuchen. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz dann an Erwachsenen, warum die das so gerne hören, weil sie sich wirklich auch dann fallen lassen können und sich auch nicht dumm vorkommen, wenn man ein Sachthema erwähnt mit 500.000 komplizierten Sachverhalten. Das ist halt einfacher erklärt und es geht trotzdem rein in die...
Aber trotzdem ja nicht ohne Anspruch. Also das ist ja auch ganz wichtig für Kinder, dass auch Kinder sich nicht wieder zu dumm vorkommen, ne? Dass man das besonders einfach macht oder so, gar nicht. Also man kann ja schon etwas erwarten.
Ja. Und während du
antwortest, also mache ich die Stimmung kaputt, weil der hat den Strom nicht drin, der Laptop.
Oh, verdammt. Ich wollte noch aber erstmal an deine Frage, René, ob es wirklich die Königsklasse ist, traue ich mich nicht, ein Urteil zu fällen. Aber ich glaube... Vielleicht müssen wir uns doch auch ein bisschen mehr Mühe geben, weil es, glaube ich, höhere Vorurteile auch gegenüber Sachbüchern gibt. Ich merke oft bei Lesungen, dass Mütter sagen, ach, jetzt müssen die Kinder, waren sie den ganzen Tag in der Schule, jetzt sollen sie auch noch sich ein Sachhörbuch angucken, sollen sie doch lieber ein Hörbuch. Und da, glaube ich, muss man sich deswegen auch nochmal besonders Mühe geben, dass man diesen Zugang auch einfach erleichtert. Und wegen der Fremdworte, ich mache das manchmal schon. Und also man muss sie dann natürlich erklären, man darf es auf keinen Fall übertreiben, aber manchmal auch, wenn man eben in fremde Länder reist, muss man, finde ich, auch so ein bisschen die Sprache rüberbringen. Und da gibt es eben manchmal Ausdrücke, die es einfach auch vielleicht nicht so in der Übersetzung gibt. Und dann fällt der eben mal. Und man kann ihn in einem Glossar oder so noch mit reinbringen und er wird dann nachgelesen. Und ich denke dann immer, es bleibt hängen oder es bleibt nicht hängen. Also der Rest des Inhalts ist nicht verloren gegangen wegen einem Fremdwort mal.
Ich glaube nicht. Also ich brauche Eltern nicht überzeugen, dass man Wissen Kindern näher bringen soll, sondern die wollen das immer alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Die finden das gut eher und sind dann aber enttäuscht, wenn die Kinder nicht hören wollen, wenn es halt langweilig ist oder so. Das passiert. Also ich muss wirklich sagen, Hörbuch ist so ein tolles Medium. Da kann man so viel machen in diesem Medium, so viele verschiedene Formen anwenden, dass und es hat eine Riesenakzeptanz einfach bei Eltern schon für Kinder. Also kaum eine Mutter gibt endlose viele Fernsehfilme dem Kind preis, aber Hörbücher ist überhaupt kein Problem, weil das einfach so so ein unschuldiges Medium ist, was wirklich ganz toll für Kinder sein kann.
Ja, ich überlege gerade. Man sagt als Eltern immer, hast du schon wieder 2 Stunden vor der Glotze verbracht, ne? Genau. Aber ich hätte kein Problem damit, dass das Kind 4 Stunden lang Hörbuch hört. Genau. Und wenn man dann auch mal weiß, wie aufwendig es ist, ein Hörbuch zu produzieren, auch im Vergleich zum Buch, dann sieht man ja nicht nur das eigenständige Kunstwerk sozusagen, sondern eben auch, ja, es ist ja einfach verdammt aufwendig. Ne? Okay, ja, wir steigen mal kurz in ein paar Beispiele ein, weil wir wollen ja auch zeigen, was machen hier die Verleger, dann auch vielleicht die Erfahrungen der Buchhändlerin und auch der Kritikerin. Was sind eure Lieblingssachhörbücher? Habt ihr eins, vielleicht von einem anderen Verlag? Wir haben vorher nicht drüber gesprochen, das ist immer so eine Sache, wenn man überfallen wird.
Ich habe es leicht, ich bin Fan von der Reihe Abenteuerwissen, weil sie einfach auch eine ganze Bandbreite an Themen bringt. Also ich...
Jetzt wird schwierig.
Ja, jetzt wird es wirklich schwierig, das stimmt. Ich habe Fred, der Wikinger, diese Wikinger-Folge gehört und war ganz begeistert. War erst ein bisschen, dachte ich, oh, ob das so funktioniert, aber es hat mich richtig mitgerissen, muss ich sagen.
Und das hat auch den Hintergrund deswegen, weil du selbst auch einen Wikinger-Titel hast?
Ja, genau, und dann ist man natürlich neugierig, wie andere mit dem Thema umgehen. Und klar, das ist eine ganz andere Angehensweise. Da sind wir wirklich, haben wir eine andere... Zugang zu dem Thema. Also bei uns ist es Feature. Also wir beleuchten die Aspekte von vorne bis hinten und haben auch Zeitzeugen, die dann zu Wort kommen. Und hier ist es halt ein Hörspiel, wo die über das Hörspiel die Informationen verteilt rausgegeben werden. Das ist sehr schön.
Monika, hast du zufällig, wir haben nicht vorher darüber gesprochen, aber hast du zufällig beide Produktionen gehört? Kennst du beide? Wikinger von Theresia und Wikinger von Birke?
Ja, habe ich beide gehört, ja.
Was sagst du?
Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden, welche mir besser gefällt. Also mir gefallen beide gut.
Da soll es auch keinen besseren geben, sondern ich will ja nur wissen, ob dir beide gefallen haben.
Ja.
Okay.
Ja. Also muss auch sagen, also Fred und Abenteuer und Wissen sind eine meiner Lieblingssachhörbücher, Serien für Kinder. Also das... Da freue ich mich schon immer drauf, wenn
neue Folgen schon so wahnsinnig Werbung hier. Aber ich meine, gut, ihr stellt euch zur Verfügung für diese Veranstaltung. Deswegen machen wir einfach auch natürlich Werbung für euch. Wir zeigen aber auch noch andere Verlage, dass sie mal so ein kleines Spektrum bekommen. Also, kommen wir erstmal zu Abenteuer und Wissen, dass wir mal mit euch beiden beginnen. Da habe ich den Gutenberg und den Galilei mal abgebildet. Welchen von beiden soll ich vorführen? Die Hörprobe.
Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, das hat mein Mitarbeiter reingesetzt, die Hörprobe. Welche jetzt besser ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht den Gutenberg.
Familie, Gänsfleisch zu laden. Erst 19 Jahre später geht er dazu über, seinen Wohnort als Namen anzunehmen. Was im 15. Jahrhundert nichts Außergewöhnliches ist.
Oh, ja, du kriegst mich eh nicht.
Henne Gänsfleisch wächst gemeinsam mit seinen Geschwistern im Gutenberghof auf. Er genießt eine sorgenfreie, unbeschwerte Kindheit, unternimmt Streifzüge durch die Stadt, kommt vorbei an den vielen Goldschmieden, an deren Fenstern er sich vielleicht öfter die Nase platt drückt, falls er nicht hineingebeten wird, um die feine Arbeit der Meister aus der Nähe zu bestaunen. Oder zuzuschauen, wenn sie Gold einschmelzen.
Ah, Henne, wieder Zeit für einen Besuch?
Ja, Meister, wenn ich zusehen darf?
Aber natürlich, nur zu.
Als Sohn aus gutem Hause hat Henne das Vorrecht, eine Schule zu besuchen und lesen und schreiben zu lernen. Das können zu seiner Zeit nur wenige. Doch seine Eltern eröffnen ihm die besten Chancen und schicken ihn auf eine Klosterschule. in das 5 Kilometer entfernte Stift St. Victor im Süden der Stadt. Hier lernt Henne auch Latein. Wie alle anderen Jungen muss er sich erstmal Vokabeln und die Grammatik mit der Hand aufschreiben, bevor er sie lernen kann. Denn Schulbücher gibt es nicht.
Laudo, laudas, laudat, laudamus.
Henne Gänsfleisch lernt fleißig, kann aber die Schule ab dem August 1411 erstmal nicht weiter besuchen. Schuld daran ist ein Streit zwischen den Zünften der Handwerker und den Patriziern, der in der Stadt entbrannt ist. Die Handwerker fordern, dass auch die Patrizier Steuern und Zölle bezahlen sollen, genau wie sie.
Das Doch reicht erstmal, genau. Ja, wie kommst du auf die Themen? Also was suchst du aus? Und vielleicht kannst du noch mal sagen, was du noch zusätzlich im Programm hast. Das sind jetzt, glaube ich, die aktuellen, ne?
Das sind die aktuellen. Wir haben bei Abenteuer und Wissen, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir jetzt 42 Titel. Das heißt, wir gehen immer mit einem Abenteurer, mit einem Menschen, der etwas Besonderes geleistet hat oder einen Erfinder oder sonst wem, gehen wir durch die Geschichte und erklären seine Biografie, haben dann aber jemanden aus der Neuzeit, der sowas Ähnliches macht oder der das beurteilen kann. Also wir haben zum Beispiel, was haben wir denn, wen haben wir interviewt?
Rennen
wir
zum
haben
Südpol, zum Beispiel, Arvid Fuchs.
Genau, mit Arvid Fuchs. Wir haben Hillary über Edmund Hill, über den Bergsteiger, den Erstbesteiger des Mount Everest gesprochen und hatten den Messner, Herrn Messner dabei. Der hat erzählt, wie ist es auf dem Berg und wie fühlt man sich da, wenn man da allein ist und so weiter. Das sind,
das den, ist den Bezug zwischen damals und heute.
Genau, sozusagen. Der Bezug zu damals und heute findet statt und auch die Beurteilung von dem, diesen Menschen was zu machen, wie, also diese Beurteilung, was ist das Wichtigste, der Kernpunkt an diesen Menschen, was, warum sind wir jetzt noch so von ihm überzeugt, was ist das Tolle? Zum Beispiel bei Shackleton, der hat nie was erreicht, der ist immer mit seinem Schiffbruch gegangen, aber sein tolles Werk, was er gemacht hat und deswegen auch ganz viele Unternehmensführer ihn heute noch so schätzen, ist, dass er es geschafft hat, die Mannschaft zusammenzuhalten und zu retten und immer alles für die zu tun, also eine ganz tolle Mannschaft zusammengeführt hat.
Super. Weißt du, welcher Titel von deiner Reihe mein Lieblingstitel ist?
Nein.
Moment.
Hey.
Der da. Ist schon etwas älter. Sie sehen, das Layout ist noch, also das Cover ist ein bisschen anders. Ja. War das die zweite? Die dritte Version,
ja.
Ich kannte diese Wüste noch gar nicht, muss ich gestehen, die Taklamakan, die zweitgrößte Wüste der Welt. Ich habe unheimlich viel gelernt, wie auch immer bei den Hörbüchern. Und ich weiß gar nicht, wie der Herr hieß, der dann als Forscher dann mit dabei war, der halt erzählt hat, wie das wirklich ist, wenn man, der hat das, glaube ich, nachgestellt, ne?
Genau, er hat diese Reise hat er nachgemacht, also er hat dann diese auf den Spuren ist er gegangen von Sven.
Und auch relativ einfache Mittel dabei und hat aber gesagt, wenn ich das so gemacht hätte, wie damals der Abenteurer das gemacht hat, dann wäre ich schon längst tot.
Ja, genau, wäre ich umgekommen. Also es ist auch so die diese Hochachtung vor den Menschen, was sie da geschaffen haben. Also ich komme mal wieder auf Shackleton auch zurück, der wirklich gerudert ist übers offene Meer, 100 Kilometer weit zu einer Insel, um die Leute zu retten, stellt aber fest, ich komme nicht da an die Nordspitze, sondern muss jetzt diese Insel überqueren und hat dabei einen 3000 Meter hohen Berg überquert. Völlig entkräftet, ist durch Schnee gelaufen, so wie wir jetzt. Ich wäre tot. Also wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Und diese Hochachtung von diesen Menschen zu bekommen, das ist einfach so, so klasse.
Und du bringst das rüber in deinen Produktionen so, als wäre man dokumäßig dabei.
Genau.
Okay. Das Besondere an deiner Reihe, um das auch kurz zu erwähnen, ist, das passiert ja auch nicht oft im Hörbuchbereich, dass ein Buchverlag darauf aufmerksam geworden ist und sich gesagt hat, wir machen da nicht jetzt einfach nur Bücher von, sondern wir machen Bücher, die Hörbücher ergänzen, sodass auch die Hörbücher wiederum die Bücher und die Bücher die Hörbücher ergänzen.
Genau, es war der Gerstenbeck Verlag, der dann auf uns zugekommen ist und gesagt hat, es ist eine tolle Idee, was ihr da macht und wir würden gerne Bücher dazu machen und das ist dann passiert, ja.
Ja, passiert auch nicht oft im Hörbuchbereich.
Genau.
Ja, kommen wir zu den Fred-Hörspielen. Fred in der Eiszeit habe ich mal abgebildet, war glaube ich der vorletzte, richtig? Ja, und jetzt der ganz neue, Fred war den Maya. Welchen soll ich vorspielen?
Ich mag beide gern. Ich weiß, Maya ist vielleicht Dschungel, also sind vielleicht die Geräusche mehr.
Ich nehme. Ja?
Nimm dein Lieblingshörspiel. Also,
super. Nehmen wir mal die Mayas, weil das der neue ist. Das ist, glaube ich, der Prolog.
Das,
ne,
ist die Kunde. Da war das ruhende All. Kein Hauch, kein Laut. Reglos und schweigend die Nacht. Das ist die Kunde. Das erste Wort. Kein Mensch war da. Kein Tier. Keine Bäume. Steine und Höhlen gab es nicht. Kein Gras. Kein Wald. Nur den leeren Himmel und das sanfte Meer. Nichts war verbunden. Nichts bewegte sich. Nichts brach des Himmels Schweigen. Starr und stumm war die Nacht. Doch im Wasser, umflossen von Licht, da waren die Weisen. Zakol, der Schöpfer. Bitol, der Former. Der Sieger, Tepeu. Und Kukulkan, die gefiederte Schlange. Auch Alom und Kaholom, die Erzeuger, waren da. Unter grünen und blauen Federn waren sie verborgen. Sie beschlossen die Schöpfung, den Wuchs der Bäume, den Beginn des Lebens, die Erschaffung des Menschen. Hurakan, das Herz des Himmels, ward Blitz und Donner und Widerschein. Sie sprachen von Leben und Licht, von Leuchten und Dämmern und davon, wer Nahrung schaffen würde und Unterhalt. Es werde Licht, sprachen sie. Dass Himmel und Erde sich erhellen. Erde, sprachen sie. Und im Nu ward sie geschaffen. Das Wasser teilte sich und die Berge erhoben sich daraus. Bäche liefen zwischen den Hügeln und Wald bedeckte der Erde Antlitz.
Das ist sozusagen so zur Einstimmung der Prolog, ne? Genau, magst du was dazu sagen?
Das ist die Schöpfungsgeschichte der Maya, die steht im Popol Vuh, das ist sozusagen die Bibel der Maya, die damals, als die Spanier oder Mittelamerika gelandet sind, erstmal zerstört wurden, weil alles, was von den Maya da an Handschriften noch da war, verbrannt wurde, also auch eine Bücherverbrennung. Und man musste die erst mühsam wieder entschlüsseln und sie wurde dann auch damals von einem Mönch, der quasi dann in der dritten Generation nach Mittelamerika gegangen ist und der gemerkt hat, wir verlieren hier ein ganzes, wir töten hier eine ganze Kultur, was dann wieder mühsam gesammelt wurde und aufgeschrieben wurde. Und das Spannende finde ich immer, wenn wir uns mit so fremden Kulturen befassen, dass sich alle so sehr ähneln. Also dass es jetzt hier auch wieder heißt, es werde Licht, das Wasser teilt, die Berge, die Welt wird geschaffen. Im Prinzip es sind teilweise die gleichen Worte wie in unserer Bibel oder wie bei indianischen Kulturen oder in anderen. Und deswegen dachte ich, das muss einfach der Einstieg sein, dass wir da...
Und dann kommen auch Dialoge natürlich, mit auch bekannten Sprechern. Jürgen Thormann macht mit.
Jürgen Thormann ist immer der Opa Alfred, von dem Fred auch seinen Namen sozusagen hat. Bei ihm hat es nur für die Abkürzung gereicht. Aber,
den kennt man, glaube ich, auch als Sprecher
Jürgen
von...
Jürgen Thormann ist, der hat den Paddington gelesen. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Kindern bekannt.
Er ist, glaube ich, auch der Butler von Batman in den
genau,
Filmen.
Genau,
in den Filmen.
Er spricht übrigens immer auch Michael Caine. Genau, heißt auch Alfred. Habe ich aber erst hinterher so richtig realisiert, stimmt.
Und Andreas Fröhlich ist jetzt auch
Andreas
dabei.
Andreas Fröhlich ist der Erzähler. Ja.
Bekannt als einer der drei Fragezeichen, auch bekannt
der
als
Bob
Gollum.
Ist es, der Bob Andrews und Aragorn hat er gelesen, also ganz viele Kinderbücher, Kai Meier Bücher.
Wie suchst du dir die Themen aus?
Das ist ganz subjektiv, ehrlich. Es ist ganz egoistisch zum Teil, was mir gut gefällt. Und dann, also das habe ich ja eben schon so ein bisschen angedeutet, wir arbeiten viel im Ausstellungsbereich. Es ist dann oft so, dass wir für eine bestimmte Ausstellung arbeiten und ich da sowieso mit den Kuratoren zu tun habe und dadurch auch einfach perfekte Ansprechpartner habe, die mir diese Kultur einfach aus erster, die neuesten Forschungsergebnisse sagen können oder mitteilen können, mir die richtige Literatur geben können. Und dann ja, findet sich entweder in der Geschichte schon ein Abenteuer oder es kommt beim Recherchieren schon die erste Idee, was dann dem Fred passieren könnte oder was er da erlebt.
Welche Gegenden sozusagen hat oder welche Zeiten, wie auch immer, hat Fred schon bereist?
Es hat angefangen bei den Skythen, das sind, ist ein Nomadenvolk in Sibirien. Dann gab es den Tel Halaf, das ist in Syrien, ganz im Norden an der Grenze zur Türkei. Dann gab es Nofretete, also die Ägypter, die Wikinger, Eiszeit und Maya. Habe ich alle? Monika weiß es besser, aber ich glaube, ich habe alle.
Das klang jetzt so, als ob einer fehlt. Nee, aber ich glaube, du hast alle gesagt.
Ich glaube, ich habe alle.
Okay. Ja, auch immer wieder dann spannend, wenn so etwas dann auch entstehen muss, ne? Weil du hast ja jetzt auch, glaube ich, immer mehr Sprecher, kann das sein?
Ach na, das wechselt. Also das liegt einfach an der Geschichte. Also ich glaube, bei Maya waren es jetzt zum Beispiel wieder weniger als bei Wikinger. Wikinger war die größte Produktion, das waren, glaube ich, es waren 11 Sprecher. Und bei Maya waren wir jetzt wieder nur bei 5. Also das hängt einfach davon ab, wie sich die Geschichte entwickelt, wie viele Rollen entstehen, was so passiert auf der CD.
Monika, wie gefallen dir die Fred-Hörspiele?
Sehr, sehr gut, sie sind sehr.
Und was gefällt dir am besten?
Weil man eben mit einer Geschichte sehr viel lernt über die damaligen Zeiten, eben zur Eiszeit, wie man da Feuer gemacht hat oder wie man da auf die Jagd gegangen ist. Das ist spielerisch.
Ich grätsche aber mal kurz rein, Lernen. weil lernen kann man auch mit anderen Hörbüchern sozusagen. Aber was gefällt dir jetzt an dieser Machart? Weswegen vielleicht diese Sachen auch zwischen die Ohren gehen und da bleiben?
Weil sie einen faszinieren und in die Geschichte reinziehen, mit den Geräuschen, mit den Stimmen. Also man wird in diese, es steht vor dem Auge, wie wenn man sozusagen selber dort ist. Also das geistige Auge ist in dieser Geschichte mit eingebunden und man fühlt sich mit dem Fred dort in der Zeit.
Da kann man also ruhig, kann man also ruhig wieder das Klischee bemühen mit dem Kino im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Es lässt das Kino im Kopf entstehen und man hat alles vor dem geistigen Auge, wie der Fred da durchwandert die Eiszeit.
Und was ich bei dem Fred halt so gut finde, da können sich die Kinder halt mit diesem Fred identifizieren. Das ist halt eine Figur, eine Kinderfigur, 14, 15, schätze ich ihn mal so um den Dreh. und da kann man halt sich da reinversetzen, wie man selber halt reagiert hätte in einer bestimmten gefährlichen Situation oder was man halt machen kann. Das ist auch immer auch eine Figur, dem immer irgendetwas gelingt, irgendjemand zu retten oder irgendein. Das ist also immer auch eine schöne, spannende, dramatische Geschichte. Deswegen finde ich das so toll für Kinder.
Jo, wir müssen natürlich auch mal zu anderen Produktionen kommen. Und ich habe schon gemerkt, wenn man sich umschaut in der Branche, es geht oft um Zeit, also um historische Themen, Ereignisse einfach, Gegenden. Und deswegen mache ich hier einfach mal weiter. Genau, zum Beispiel von Jumbo gibt es auch eine schöne Reihe, die Zeitdetektive, wo es also auch in eine Detektivgeschichte eingesponnen ist, das Ganze. Der Fluch des Pharao habe ich mal als Beispiel rausgenommen, Pompeji oder Ermittel in Deutschland oder Shakespeare und die schwarze Maske. Wir haben, habe ich jetzt gesehen, nicht mehr so viel Zeit, um die wirklich anzuspielen. Vielleicht mache ich mal was zwischendurch, aber dass Sie eben auch mal einen Überblick bekommen, was gibt's da so auf dem Markt. Und das geht ja auch so in die Richtung Ereignisse, ne? Okay. Ganz anders macht das Eagle Records, mit Faust Junior ermittelt. Ja, die Monika, du reagierst schon so. Ja, kenne ich. Hier habe ich mal als Beispiel genommen Phantom der Tiefsee, wo es auch ja in eine Krimi-Geschichte eingewoben ist. Kann man das so sagen, Monika?
Ja, genau. Es ist der Faust, der sozusagen, der hat seine Nichte als Ermittlerin mit, die hilft ihm sozusagen. Er ist immer der Detektiv, der halt dann in einen Fall reinschlittert und da ermittelt, und seine Nichte hilft ihm dann tatkräftig, und damit lernen die Kinder.
Okay, dann gibt es natürlich auch klassische Lesungen, wie zum Beispiel von Audiomedia, das Panikhörbuch, warum wir im Dunkeln Angst haben und Spinnen gruselig sind, wo einfach auch mal Sachthemen so aufbereitet werden, einfach in ganz normaler Textform. Ja, dann habe ich genommen Argon, die Tagesschau erklärt die Welt. Die Reihe, da gibt es ganz viele von. Das ist auch gelesen von Marc Barthor, dem Tagesschausprecher. Für Kinder zumindest ab 10 Jahre gedacht. Ja, also auch vielleicht eine ganz interessante Reihe. Von Audiomedia nochmal. Geniale Erfindungen. Geniale Querköpfe. Also bei dem einen, oder hier bei beiden Titeln, wird es als Lesung Thema für Thema sozusagen behandelt, ne? Aber du näherst dich ja zum Beispiel dem Thema geniale Erfindungen eben wieder anders, weil du dann vielleicht Leonardo da Vinci als Thema hast.
Ja, genau, dann jo. Ist klar, richtig, genau.
Okay. Ja, bei Lübbe Audio erscheint etwas im Herbst, eine ganz neue Reihe, finde ich total spannend. Ich wäre so gern Popstar, ich wäre so gern Fußballprofi, Tierärztin, Feuerwehrmann. Das ist ein bisschen wie Abenteuer und Wissen.
Sehr witzig, das wollte ich auch schon mal machen.
Aha.
Jetzt machen die es, naja, gut.
Jetzt wirst du noch mehr lachen, wenn ich sage, wer der Autor ist, nämlich Christian Beermann.
Ah ja, deswegen, okay.
Der auch da schon ein Abenteuer und Wissen Titel hatte sozusagen bei dir und gesprochen und produziert von Martin Maria Schwarz. Und da ist eben auch die Idee, man bringt den Kindern oder bringt rüber ganz viele Informationen rund um diesen Beruf, kindgerecht aufbereitet, aber es kommt auch immer mal ein Prominenter zu Wort. Beim Fußballprofi ist es zum Beispiel der Per Mertesacker, der auch immer mal was dazu sagt und einen Einblick gibt aus seinem Bereich. Das spiele ich einfach mal kurz an. Wo haben wir es? Da, nehmen wir mal den Fußballprofi.
Ich wäre so gern Fußballprofi. Von Christian Beermann und Martin Maria Schwarz. Prolog. Bock auf Fußball? Es läuft bereits die Nachspielzeit. Noch eine Minute zeigt der Schiedsrichter an. Ein Tor, nur ein einziges Tor fehlt beiden Mannschaften, um die Champions League zu gewinnen. Noch 30 Sekunden sind zu spielen, als der Ball zu dir kommt. Ein Zuckerpass von der rechten Seite, genau in deinen Lauf. Jetzt oder nie, mit einer geschickten Körpertäuschung lässt du deinen Gegner ins Leere laufen, legst dir den Ball auf deinen starken rechten Fuß, noch ein kurzer Blick in Richtung Tor, bevor du den Ball mit dem Außenriss gefühlvoll Richtung Tor schießt. Der Ball fliegt und fliegt. Der Torwart streckt sich, macht sich ganz lang, doch vergeblich. Unter dem tosenden Jubel eurer Fans schlägt der Ball in der linken unteren Ecke ein. Der Schiedsrichter pfeift ab. Aus, aus, aus. Aus der Traum.
Wie aus der Traum? Ich hab doch gerade das entscheidende Tor geschossen zum Titelgewinn.
Naja, es war eben nur ein Traum.
Ach so, stimmt. Schade eigentlich.
Aber hey, es muss schließlich kein Traum bleiben. Okay, statistisch gesehen sind die Chancen, sich diesen Traum zu erfüllen, nicht so der Hit. 1,9 Millionen Jungs spielen
und
derzeit
so weiter,
in Deutschland.
Das mal so als kleiner Einblick. Ja, kommt im Herbst auf den Markt, finde ich auch eine schöne Idee. Ein bisschen wie Abenteuer und Wissen für Berufe.
Ja, genau. Ja? Genau.
So. Dann bei dem Verlag Amor, die Reihe Amor Junior, auch eine sehr schöne, beziehungsweise die genau heißt die Reihe Ich hör mal. Die haben so Sachen wie Die Feuerwehr rückt aus, im Wald Tiere entdecken. Das gibt's auch schon von anderen Verlagen, aber sehr schön finde ich auch Unser Baby kommt bald, wo alles dann darum auch erzählt wird. Bitte?
Das ist für jüngere Kinder.
Ja, genau.
Ich glaube, die richtet sich auch jetzt eher an jüngere Kinder,
genau,
diese Reihe. Ne?
Genau, und die ist eben extra auch für Jüngere. Deswegen kommen wir auch zum nächsten, auch speziell für Jüngere, offiziell ab 3 Jahre, der Hörverlag. Was höre ich da? Wie klingt eigentlich eine Baustelle? Was hört man da alles? Und kriegt natürlich auch alles dazu erklärt. Im Zirkus, die Jahreszeiten, im Zoo, dann gibt es noch die Polizei und alles Mögliche. Auch eine sehr schöne Reihe. Dann nochmal zurück zu Headroom, weil du hast ja noch eine ganz andere Reihe, nämlich die Rätsel der Erde. Sind das, also zumindest Maori, sind glaube ich die neuen, ne? Oder?
Genau, Maori ist das die letzte Produktion, die wir gemacht haben.
Ja.
Das ist,
wie unterscheidet sich das zu Abenteuer und Wissen?
Weniger in der Machart, sondern in der Thematik. Wir gehen nicht einem Menschen hinterher, einer historischen Persönlichkeit, sondern wir gucken, dass wir ein Thema behandeln. Es gibt zum Beispiel, da ist mein Lieblingshörbuch, der Panama-Kanal. Da wurde halt erklärt, wie ist der Panama-Kanal gebaut worden, wie lange hat es gedauert. Es war ja eine unsagbare Geschichte mit vielen schlimmen Unfällen, mit vielen Menschen, die gescheitert sind. Derjenige, der auch den Suezkanal bauen wollte, der hat es versucht zu machen. Und es sind ganz viele Scheiterung ist toll. Dann ganz viele Leute daran gescheitert. Und es war ein Machewerk von Menschen geschaffen, die es unbedingt, diese kurze Verbindung dort hinbekommen wollten. Und was es da bedarf an Investitionen, an Menschen, die dort einfach nicht locker lassen, das hat uns so fasziniert. Ganz toll.
Anderer Titel,
Also du hast jetzt über Panama-Kanal gesprochen, jetzt also Maori ganz neu und Kriminalistik.
Kriminalistik, ganz toll, ja.
Erzähl mal was von Mark Benecke.
Ja, ich finde, der ist ein super Typ. Den kennt, glaube ich, mittlerweile fast jeder, der irgendwie mal was mit Kriminalistik zu tun hatte. Das ist derjenige.
Ist auch oft im Fernsehen.
Ja, sehr oft im Fernsehen. Sehr tätowiert, sehr gepierst, immer bis zum geht nicht mehr. Aber ein sehr netter Mensch, der es liebt, über Maden und Fliegen zu berichten, weil er findet, dass anhand dieser, also er ist ein Biologe, das heißt, er kann bestimmen, wie lange eine Leiche schon tot ist, anhand der Stadien. Ich will jetzt nicht so eklige Sachen erzählen, aber ich fand es dann so spannend, was er gesagt hat. Das war
jetzt
ganz
schrecken
toll.
Aber hier viele Eltern zurück, weil wir bewegen uns immer noch im Bereich Kindersachbücher.
Ja, ja. Kinder lieben sowas sowieso. Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Nein, es werden aber auch so Sachen erzählt. Wer ist der erste Polizist der Welt gewesen? Es war ein Ganove. Das ist schon sehr witzig. Der erste Polizist der Welt ist in Paris aufgetaucht und der hat halt die Seiten gewechselt sehr schnell und wusste natürlich deswegen auch sehr gut, wie man den Ganoven habhaft werden konnte. Und so wird halt wirklich die Ermittlungsstrategien werden durchgezeichnet von dem ersten Polizisten bis hin zur CSI, bis hin zu der großen Geschichte.
So dass es auch wieder ein All-Age-Titel automatisch wird. Ab wie viele Jahre würdest du sagen, Abenteuer und Wissen und Rätsel der Erde?
Die meisten Abenteuer und Wissen-Titel sind ab 8 Jahre. Es gibt einige Titel, die sind per se etwas schwerer, wie jetzt den Luther, den wir rausgebracht haben. Da wollten wir auch sehr genau sein und nicht irgendetwas behaupten, weil das immer sehr schwierig ist. Aber da würde ich sagen, der ist ab 10 Jahren. Aber ansonsten sind die ab 8 Jahren quasi.
Und Rätsel der Erde?
Rätsel der Erde auch eher ab 8 auf jeden Fall zuhören. Vielleicht ein bisschen älter noch, genau.
Wie ist es?
Weil für Kinder ist es meist einfacher, einer Figur zu folgen. Das ist so der Unterschied. Nicht?
Okay.
Also es ist so ein Themakomplex in all seinen Facetten zu folgen, ist manchmal für kleinere Kinder etwas schwieriger.
Wir hören auch gleich mal in ein Rätsel der Erde rein, aber mangels Zeit machen wir den nächsten, der gleich kommt. Da kommt nämlich noch ein Rätsel der Erde. Wie ist es bei dir, Monika? Was sagst du zu dieser Reihe?
Ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und also was mich erinnert an, ich habe mein Lieblingsbuch draus, ist Der Regenwald, wo beschrieben wird, wie Regenwald klingt. Also nicht nur beschrieben, sondern man hört ihn auch. Und das ist sehr faszinierend. Wird man auch hingezaubert in den Regenwald versetzt.
Jetzt mal unter uns, was geht besser bei euch im Laden? Rätsel der Erde oder Abenteuer und Wissen?
Abenteuer und Wissen. Aber kein Wunder, es sind noch mehr Titel als bei Rätsel der Erde.
Okay, gut. Wolltest du was sagen?
Ja, wegen des Regenwalds, da bin ich auch extra hingefahren. Ich bin nach Costa Rica geflogen und habe dort Aufnahmen gemacht mit Michael Schnitzler zum Beispiel, der dort den Regenwald versucht zu retten und habe halt natürlich auch mein Aufnahmegerät dabei gehabt. Deswegen sind die Aufnahmen so ehrlich und man fühlt sich wirklich hineinversetzt. Ja.
Also kein Regen aus der Retorte, aus der Konserve, sondern wirklich echter, aber auch wirklich echter von dort, genau. Ja, deswegen, jetzt vergleichen wir mal die beiden, denn ihr habt beide ja einen Wikinger-Titel.
Ja.
Rätsel der Erde, die Wikinger. Dann hören wir jetzt da mal rein.
Paris, 24. November 885. Ein kalter Winterwind fegt durch die Stadt, die auf einer Insel mitten in der Seine tobt. In den Häusern brennen die offenen Feuer. Eine wohlige Wärme durchzieht die Räume. Die Bewohner fühlen sich sicher. Eine gewaltige hohe Mauer umgibt wie eine Festung ihre Stadt. Lediglich zwei Brücken überqueren von der Insel den Fluss Seine. Auf der einen Seite führt eine ans nördliche Ufer. Auf der entgegengesetzten Seite erreicht man das südliche Ufer. An jedem Ende der Brücken recken sich Türme in die Höhe, besetzt mit bewaffneten Männern. Zudem schweben die Brücken so niedrig über den Wassern der Seine, dass kein großes Schiff unter ihnen hindurchfahren kann. Es ist eindeutig, Paris ist die sicherste Stadt im Frankenland. Absolut uneinnehmbar.
Die Zeiten sind hart für die Menschen im frühen Mittelalter. Vollkommen ungeschützt liegen Gehöfte und Dörfer auf dem Land Überfälle von umherstreifenden Horden sind an der Tagesordnung.
So mal als kleinen Einblick würde das schon mal reichen.
Und man weiß dann, Paris ist halt nicht sicher genug für die Wikinger. Die haben Paris überfallen und wirklich eingekesselt. Also das kommt danach.
Okay. Hören wir mal in Fred bei den Wikingern rein. Moment. Da.
Ein letztes Mal zogen die Kinder aus voller Kraft und das Segel war gesetzt. Sofort nahm das Boot an Fahrt auf. Der Bootsführer knotete das Tau fest, zog an verschiedenen anderen und brachte das Segel in die richtige Position, sodass der Wind ordentlich hineinblasen konnte. Und dann ging alles sehr schnell. Fred drehte sich um, weil er sich wieder auf seine Ruderbank setzen wollte. Dadurch hatte er das Segel im Rücken und sah die große Welle nicht, die von vorne auf das Boot zurollte. Wären die vielen Taue nicht gewesen, hätte er einfach einen größeren Ausfallschritt machen können, als das Boot sich durch die Welle plötzlich steil aufrichtete. Dann hätte er sich vielleicht noch auffangen können, aber so blieb er mit seinem linken Fuß an einem der Taue hängen und stolperte.
Oh Mist.
In diesem Moment hatte das Boot den Zenit der Welle überfahren und sackte wieder in die Waagerechte. Dabei verlor Fred endgültig das Gleichgewicht und ging über Bord. Vorher traf ihn aber noch ein dickes, unkontrolliert durch die Luft sausendes Tau so hart am Kopf, dass er für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlor und gar nicht spürte, wie er ins Wasser platschte. Später erinnerte Fred sich, dass plötzlich alles still war. Er war schwerelos. Seine Arme und Beine waren so leicht, dass sie sich von alleine über seinen Kopf hoben, während sein Rumpf sanft und langsam in die kühle Tiefe sank.
Dann machen wir da auch mal Schluss. Ja, du hast so gleich ein bisschen geschwelgt wieder, hast dich wahrscheinlich an die Produktion erinnert.
Genau, das war eine sehr schöne Produktion. Wir brauchen ja immer den Moment, in dem Fred in die Vergangenheit fällt. Und das ist eben hier der Moment gewesen. Er fällt über Bord und fällt dann gleich ins Reich der Rahn. Das ist die Frau des Meeresgottes Ägir und die zieht ihn quasi so in die andere Zeit rein. Und so landet er dann tatsächlich bei den Wikingern und lebt dort für über ein Jahr und muss sich dort zurechtfinden in relativ kurzer Zeit. Und auch gucken, wie er wieder zurück in seine Zeit kommt dann gegen Ende. Das Rätsel bleibt ja immer noch offen.
Wie viele sind da bei der Produktion dabei? Wie viele Sprecher ungefähr?
Das waren jetzt, glaube ich, 11, ja, mit dem Erzähler, zusammen mit Erzähler. Und da ist eben auch der Opa Alfred, also der Jürgen Thormann, der diese schönen Wikinger-Sagas zum Teil erzählt. Und das macht er ganz großartig. Also von mir aus hätte er das die ganze CD lang machen können. Es sind dann, ist dann auch eine der wenigen Doppel-CDs bei uns geworden, weil es wirklich schön ist und man will dann auch nicht so viel rausstreichen. Also, und deswegen haben wir gesagt, das schafft man nicht auf 80 Minuten, das muss eine Doppel-CD werden.
Also kann man sich den Luxus noch leisten, oder?
Na, man muss es vielleicht einfach mal machen. Ich weiß nicht, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, aber wir haben es jetzt einfach mal getan. Und wir haben auch bis jetzt aber nur positive Rückmeldungen bekommen. Also es hätte wirklich das Herz geblutet, wenn man da gekürzt hätte.
Und wenn man diese Rückmeldungen nicht hätte, dann wäre es...
Das gibt ist immer der Antrieb. Das ist der Antrieb von allem auch. Also immer weiterzumachen. Und das ist ja das Schöne auch daran, dass man die Rückmeldung bekommt.
Stichwort weitermachen. Wir können jetzt nicht mehr viel weitermachen, aber wie viele Themen hast du schon im Kopf auf deiner Liste stehen, auf deiner To-Do-Liste?
Ah, viele, aber also ganz wichtig wäre mal Römer. Kinder sagen, nach jeder Lesung gibt es eigentlich nicht mal was über Rom. Was ich persönlich gerne machen würde, wäre mal Kelten. Fände ich auch wunderschön. Aber es gibt Themen, also da kann man alleine
Magst du verraten, was als nächstes kommt?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht, ehrlich. Okay. Also ich muss, das ergibt sich und es muss dann noch so ein bisschen überlegen, in welche Richtung es geht.
Wie ist es bei euch?
Es kommt als nächstes Marco Polo. Und es kommt Astrid Lindgren. Und es kommt, ist schon in Bearbeitung, es kommt Mozart. Diese drei Titel sind jetzt erstmal in Bearbeitung, genau.
Ja, Mozart meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Gibt es ja viele Produktionen für Kinder schon, wo es themenmäßig, also sachbuchmäßig rübergebracht wird. Mhm. Aber das ist ja das Faszinierende hier. Und deswegen hoffe ich, dass Ihnen diese Stunde auch ein bisschen was gebracht hat. Man merkt einfach diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Also auch allein bei Wikinger, das kann man beides hören. Man lernt durch beides wieder wahrscheinlich gleich viel und man hat einfach was gewonnen.
Ja.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank, dass Sie da waren und laden Sie ein, kommen Sie doch mal vorbei. Wenn Sie vielleicht mit den Machern sprechen wollen, Headroom am Gemeinschaftsstand Hörbuch, so ungefähr in die Richtung, genau. Und Ultramar Media, genauso auch wie Audiamo oder Audiobooks.at, merken Sie sich die Seite auch, ein Hörbuchmagazin im Internet, am Gemeinschaftsstand Hörspiel in die Richtung, quasi neben dem Gemeinschaftsstand Hörbuch. Und vielleicht haben Sie ja noch eine Frage, die Sie jetzt loswerden wollen. Ist immer so überfallartig, ich weiß. Haben Sie, wunderbar.
Ich habe eine Frage und zwar mit dem Fred. Das ist wieder ein Junge und viele Mädchen können sich in dem Alter von 10, 11 Jahren nicht mit Jungs identifizieren. Und das finde ich eigentlich schade. Wäre es vielleicht eine Idee, dass man noch ein Mädchen mit einbinden könnte? Das finde ich toll.
Ich glaube, das hast du mit Absicht gemacht. Du hast schon Hintergedanken
also
dabei.
Wir haben die Erfahrung nicht gemacht und es gibt auch tatsächlich Studien, dass sich Mädchen leichter mit Jungs identifizieren können, aber Jungs sich nicht mit Mädchen rollen. Wir haben uns für eine federführende Figur sozusagen entschieden, aber der Fred trifft ja in der Vergangenheit immer Freunde und da sind ganz oft Mädchen dabei, mit denen er dann zusammen sein Abenteuer erlebt. Also die Mädchen kommen auf gar keinen Fall zu kurz, im Gegenteil.
Okay, so, dann sagen wir nochmal Dankeschön, dass Sie da waren. Wenn Sie Fragen haben, wir gehen jetzt mit unseren Sachen gleich mal ganz kurz rüber. Wenn Sie keine Lust haben, mit uns zu reden, dann bleiben Sie trotzdem sitzen, weil gleich kommt eine tolle Show, nämlich Lee, der Fluch der Tantaliden. Müssen Sie unbedingt sehen und wir sagen nochmal Dankeschön. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.